Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin bei Radio Dreieckland in Freiburg. Heute am 29. Juli 2013 ist im Studio und verantwortlich für die Sendung die Maike. Der rechte Rollback, die extreme Rechte und Rassismus in Europa, darum geht es in unserem ersten Beitrag von Kollege Nils. Bernhard Schmidt beleuchtete in seinem Vortrag vom 5. Juli diesen Jahres die verschiedenen Gesichter der extremen Rechten in Europa. Und die EU sind wir, die jungen europäischen Föderalisten Baden-Württemberg, sprechen von den Vereinigten Staaten von Europa im Gespräch mit Kollegin Caro. Die Musik kommt heute wie immer GEMA-frei von der französischen Band Prana Vibes und wir beginnen wie immer mit den Focus-Europa-Nachrichten vom 29. Juli 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Pro-Mursi-Demonstranten trotzen Militär, EU und UNO wollen vermitteln. Auch gestern demonstrierten wieder Anhänger des am 3. Juli vom Militär gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi in Kairo. Sie trugen Plakate mit dem Bild Morsis und skandierten Parolen wie: Wir opfern unser Blut und unsere Seele für Morsi. Morsi droht nach der Absetzung nun in einem wenig glaubhaften Verfahren theoretisch sogar die Todesstrafe. Am Wochenende waren mindestens 80 Menschen bei Auseinandersetzungen um die Absetzung Morsis gestorben. Davon alleine 72 Morsi-Anhänger, die bei einem einzigen Vorfall vom Militär erschossen wurden. Nach Ansicht von behandelnden Ärzten hatten Heckenschützen gezielte Todesschüsse abgegeben. Erstmals distanzierte sich auch ein Sprecher der Bewegung Tamarut, die mit ihrer Unterschriftenkampagne zum Sturz Morsis beigetragen hatte, vom harten Vorgehen des Militärs. Kritisiert wurde insbesondere die Wiedereinsetzung der nach dem Ende des Mubarak-Regimes aufgelösten Staatssicherheitspolizei. Ein neues Dekret, das dem Militär die Festnahmen von Zivilisten erlaubt, könnte auch ein Auftakt für unkontrollierte Massenfestnahmen werden. Die Erlaubnis, ein solches Dekret auszustellen, hat der neue Ministerpräsident al-Bablawi von Morsis Nachfolger Adli Mansour erhalten. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton reist heute nach Ägypten, um zwischen den Muslimbrüdern und der neuen Regierung zu vermitteln. In der Kernfrage des Konfliktes, ob die Absetzung Morsis legitim war, wollte sich das Büro von Baroness Ashton auf Anfrage von Radio Dreieckland letzte Woche nicht äußern. Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon versuchte bei mehreren Telefonaten in der Region zu vermitteln. Insbesondere rief Moon auch die Außenminister der Türkei und Katars an. Beide Länder unterstützen in dem Konflikt die Muslimbrüder.
Italien. Bus mit Pilgern abgestürzt. Auf der Rückfahrt von einer Pilgerreise ist ein Bus in Süditalien ungefähr 30 Meter von einer Brücke gestürzt. Nach ersten Meldungen starben mindestens 39 Menschen und 10 wurden schwer verletzt. Unter den Toten sollen sich viele Kinder befunden haben. Als Grund für das Unglück wird überhöhte Geschwindigkeit angegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.
Spanien.
Lokführer räumt Unachtsamkeit ein. Der für das schwere Zugunglück in Santiago de Compostela verantwortliche gemachte Lokführer, von dem nur die Vornamen Francisco José bekannt sind, hat am Sonntagabend Unachtsamkeit bei der Entgleisung eingeräumt. Darauf wurde er unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Ihm wird fahrlässige Tötung in 79 Fällen vorgeworfen. Der Zug soll zum Zeitpunkt der Entgleisung mehr als doppelt so schnell gefahren sein wie auf der Strecke zulässig.
Europäische Zentralbank soll Sitzungsprotokolle veröffentlichen. Die von Frankreich und Deutschland entsandten Direktoriumsmitglieder der Europäischen Zentralbank, Benoît Coiré und Jörg Asmussen, haben in Zeitungsinterviews für die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Zentralbank plädiert. Nach Asmussen sollen die Protokolle enthalten, wer für was und mit welcher Begründung gestimmt hat. Nach Angaben von Asmussen ist die Europäische Zentralbank die einzige größere Zentralbank auf der Welt, die ihre Sitzungsprotokolle nicht veröffentlicht.
Die nächste Sitzung der Zentralbank, des Zentralbankrates findet am Donnerstag statt.
Attentatsserie im Irak fordert zahlreiche Todesopfer. Durch die Explosion von mehreren mit Sprengstoff gefüllten Fahrzeugen wurden heute Morgen im Irak zahlreiche Passanten getötet und Hunderte verletzt. Allein in der Hauptstadt Bagdad wurden nach verschiedenen Meldungen mindestens 40 Menschen getötet. Auch in drei Städten im Süden von Bagdad explodierten Bomben. Damit ist die Zahl der Todesopfer seit Beginn des Monats auf 750 gestiegen, seit Jahresbeginn auf etwa 3000. Die jüngsten Anschläge ereigneten sich in vorwiegend von Schiiten bewohnten Gebieten. Möglicherweise sind sie daher Teil des Machtkampfes zwischen der schiitischen Mehrheit im Irak und der sunnitischen Minderheit. Unter Saddam Hussein wurden die hauptsächlich im mittleren Irak lebenden Sunniten bevorzugt. Die Schiiten haben nun den Spieß umgedreht.
Die UN einigten sich mit Syrien auf eine Untersuchung zum Einsatz von Chemiewaffen. Das teilt die französische Nachrichtenagentur AFP mit. Zwei Vertreter der UN hätten mit Regierungsvertretern in Damaskus beraten und eine Einigung erzielt. Ob Bashar al-Assad tatsächlich UN-Waffeninspekteure in sein Land lässt, bleibt zunächst offen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte von Assad ungehinderten Zugang für seine Experten verlangt, um allen Hinweisen auf einen Chemiewaffeneinsatz nachzugehen. Damaskus wollte bislang nur die eigenen Vorwürfe überprüfen lassen, wonach die Rebellen am 19. März Giftgas eingesetzt haben sollen.
Das waren die Fokus Europa-Nachrichten vom Montag, den 29. Juli 2013.
Bernard Schmidt, die extreme Rechte und Rassismus in Frankreich, Deutschland und Europa. Werner Schmidt ist Journalist und Publizist, außerdem ist er in Paris in der antirassistischen Rechtsberatung tätig. In seinem kürzlich gehaltenen Vortrag beleuchtet Werner Schmidt die verschiedenen Gesichter der extremen Rechten in Europa. Bezieht sich ein Teil der Rechten eher auf die Region, gibt es bei anderen grenzübergreifende Ansätze. Stehen manche klar in nationalsozialistischer Tradition, sind andere eher nach rechts ausscherende Konservative. Auch im Verhältnis zu Israel und zum Islam gibt es weit auseinanderklaffende Positionen in der extremen Rechten Europas. Im Folgenden geht es um die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der extremen Rechten, die sich vor allem an ihrem wirtschaftlichen und sozialen Diskurs bemisst. Denn wer die Konservativen als Verschwörer und Verräter der Nation betrachtet, wird nur in Ausnahmefällen in die Regierungskoalition aufgenommen. Bernhard Schmidt also in seinem Vortrag über die extreme Rechte in Europa. Bei allen Unterschieden ist die Mobilisierung gegen das Fremde das Element der Ideologie, das die extreme Rechte eint. Das Element, das alle gemeinsam haben.
Es gibt einen harten Kern von unwandelbaren Charaktereigenschaften. Das ist erstens die Überzeugung, es gibt Menschen, die mehr wert sind als andere oder die uns mit großem U näher stehen als andere mit großem A. Wir müssen Politik machen für die, die uns näher stehen, gegen die oder zumindest ohne die, die uns ferner stehen. Und zweitens, es ist nicht genug für alle da. Das heißt, Politik muss sich darum drehen, zu definieren, wer hat mehr Rechte oder wer hat zumindest mehr Rechte hier in diesem Land und wer hat weniger Rechte.
Neben dieser ideologischen Konstante in der Rechten gibt es jedoch auch große ideologische Unterschiede. Einer der wesentlichen Unterscheidungslinien liegt im wirtschaftlichen und sozialen Diskurs. Während der eine Teil der Rechten unter dem Motto »Wir zahlen nicht für die« an die Besitzstandswahrung appelliert, gibt sich der andere revolutionärer und spricht den Herrschenden die Legitimation ab. Die Zielgruppe der »Wir zahlen nicht für die« Fraktion beschreibt Bernhard Schmidt wie folgt.
Das richtet sich an Leute, von denen man überzeugt ist, dass sie glauben, dass sie was zu verlieren haben. Viel oder wenig, aber dass sie was zu verlieren haben gegenüber anderen, die tiefer stehen. Das kann sein gegenüber anderen in der Gesellschaft, das heißt ein Ausschlussprogramm gegen Arme. Das ist aber insofern nicht der zentrale Angriffspunkt, als es nicht hauptsächlich ein soziales Programm des Kampfs, des Klassenkampfs von oben gegen unten ist, wie es, was es sich die FDP auszeichnen würde. Weil dann würde die Strategie nicht aufgehen, die bei rechtsextremen Parteien darin besteht, auch in den Unterklassen Verankerung zu finden und eben klassenübergreifend dynamische Elemente aus allen Klassen und Schichten anzuziehen und insbesondere auch aus den sozialen Verlierergruppen und den unzufriedenen Unterklassen, die einer solchen Bewegung eine besondere Dynamik verleihen können. Das heißt, eine rein sozialen Besitzstand verteidigende, an die besitzenden Klassen appellierende extreme Rechte hätte auf dem Gebiet keinen Erfolg. Es kommt eine besondere Komponente dazu, nämlich dass diese sozusagen Abkehrhaltung, wir wollen nicht zahlen für die, ethnisiert oder rassifiziert, also mit einem ideologischen Ausschlusselement überformt und überwölbt wird. Das heißt, wir wollen nicht zahlen für die, die sind aber nicht alle Armen, weil wir haben ja auch unsere eigenen Armen, die zu unserer Gruppe dazugehören. Zu uns, den Deutschen oder den richtigen Deutschen oder den Abstammungsdeutschen oder den Bio-Franzosen, sondern wir wollen nicht zahlen für die, die nicht zu uns gehören. Das können durchaus Teile der eigenen Bevölkerung sein, die Schmarotzer, das sind gar nicht die wirklich Bedürftigen. Das sind aber in der Regel Einwanderer, Asylsuchende, in Anführungszeichen Ausländer. Das kann aber in manchen Ländern auch eine Region im eigenen Land sein, in der Regel eine ärmere Region. In Italien sind es für die Lega Nord neben den Einwanderern die Süditaliener, der faule Süden. Der korrupte Süden, der arbeitsunwillige, arbeitsunfähige Süden, der sich in der Sonne ausruht.
Die wirtschaftliche Krise eröffnet der Rechten, wir zahlen nicht für die Fraktion, noch eine weitere Ebene.
In Nordeuropa und in Deutschland, also in Zentraleuropa, mit einer Frontstellung im Kontext der Krise gegen Südeuropa. Die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, die Griechen, die ihren Uso trinken und in der Sonne sitzen, mit einem gewissen gesellschaftlichen Publikum dafür, das tatsächlich glaubt, dass die wirtschaftlichen Krisen, die Währungskrise, die Staatsverschuldungskrise, die Schuld sozusagen der Mentalität der Südeuropäer ist und nicht eines Wirtschaftssystems, Bankensystems, einer Verteilung der Reichtümer innerhalb der EU. Das hat zum Teil Massenwirkung. In Finnland ist die Partei der wahren Finnen, abgekürzt PS, mit 19% die drittstärkste Kraft, die sich im Parlament mit Händen und Füßen dagegen stellt, gegen jede Zustimmung zu sogenannten Hilfspaketen für oder Hilfsprogrammen für Griechenland, die natürlich in Wirklichkeit auch unter uns gesagt Hilfsprogramme eher für die Banken sind als für die griechische Bevölkerung. Aber das gab dort Massenzustimmung dazu. Also das Phänomen gegen die faulen Griechen, das gibt es nicht nur in Deutschland, über die extreme Rechte hinaus, am Stammtisch und in der Bildzeitung, das gibt's auch anderswo, in der EU.
Die andere Strömung der extremen Rechten wendet sich nicht nur gegen die Ausgegrenzten, sondern auch gegen die Herrschenden.
Wir werden auch verraten von denen, die oben sind, ohne dass sie es verdient hätten, weil die Leute, die uns regieren, gar nicht in unserem Interesse handeln. Auch nicht in unserem Interesse, indem sie uns beschützen gegen die, denen es schlechter geht und die Ansprüche an uns stellen könnten. Weil die, denen es besser geht, die haben es nicht verdient, sondern die sind da, weil es Verschwörungen gibt. Verschwörungen, die politische Lobbys platzieren, die unfähige und korrupte Politiker platzieren, die Leute an Entscheidungsstellen setzen, die die Nationen herunterwirtschaften oder gar die Nationen zerstören wollen, weil dahinterstehend gibt es eine Verschwörung. Eine Verschwörung, es kann eine jüdische Verschwörung sein, eine freimaurerische Verschwörung, das ist in Frankreich zum Beispiel bei der extremen Rechten sehr beliebt. Jean-Marie Le Pen zum Beispiel hat in seinen Reden immer wieder darauf angespielt, auf solche Verschwörungselemente, wo er sagt, die Einwanderung ist ein Problem, aber unser Hauptstoß darf sich nicht gegen die Einwanderer selber richten, die auch Opfer sind, sondern gegen die, die dahinterstehen, also die es organisieren. Und wenn er Namen nannte, dann war mehr noch als jüdische Namen, war das Freimaurertum dort immer wieder direkt oder indirekt präsent.
Der wirtschaftliche Diskurs dieser Gruppe passt weniger ins neoliberale Standortmuster, sondern richtet sich auch gegen die Privilegierten.
Das lässt sich natürlich verknüpfen mit einem wirtschaftlichen und sozialen Diskurs, der eben nicht wirtschaftsliberal ist. Das heißt, da ist Anknüpfungsmöglichkeit da an soziale Demagogie, an den Appell an die sozialen Verlierer, an die Verlierer des Systems. Und das lässt sich eben unter Umständen auch vermeintlich rebellisch oder pseudo-revolutionär durchdeklinieren. Beispiele für die wären sicherlich die deutsche NPD, aber auch in der Krise erfolgreiche Parteien wie Jobbik in Ungarn, aber vor allem Hristi Avgi, also Golden Dawn oder Goldene Morgenröte in Griechenland. Das sind durchaus Parteien, die sozusagen auftreten als im Bruch mit dem bürgerlichen System stehend.
Doch egal, welche der beiden Fraktionen wir in den Blick nehmen, es stellt sich die Frage, warum die extreme Rechte in Deutschland relativ schwach ist. Auch dafür hat Bernhard Schmidt eine Erklärung.
In Deutschland gibt es aus zwei Gründen eine spezifische Situation für die extreme Rechte. Das eine ist, Deutschland ist im Moment der Hauptgewinner der Krisensituation in Europa. Das heißt, es gibt einen starken sozialen Block, der nationalistisch durchseucht ist. Der sagt, wir müssen zusammenhalten und die Märkte erobern und dann geht es uns gut und die Arbeitslosen exportierten wir woanders hin, weil wir halt die Märkte erobern. Und das reicht bis tief in die Gewerkschaften hinein. Und es ist für sie relativ schwer, an diesem Block rechts vorbeizukommen. Unter anderem, weil dieser Block der extremen Rechten antworten wird, ihr macht uns diese Politik kaputt, weil ihr unserer Reputation schadet und deswegen unseren Exportchancen. Das Zweite ist, es gibt in Deutschland ein starkes autoritäres Potenzial, rassistisches Potenzial, nationalistisches Potenzial, aber es ist stabilitätsfixiert. Einfach aufgrund der Zusammenbruchserfahrung. Wir haben sozusagen auf die Karte des Narzissmus gesetzt, aber das endete mit dem Zusammenbruch und mit der Niederlage. Das heißt, setzen wir das, was wir historisch erreicht haben, an materiellen Reichtümern nach 1945 nicht leichtfertig aufs Spiel.
Diese Stabilitätsfixiertheit führt jedoch nach Bernhard Schmidt auch dazu, dass die etablierte Politik die Rechte in ihrem Interesse nutzen kann. So wurde Anfang der 90er der rechte Volkszorn durch eine Das Boot ist voll Rhetorik geschürt. Es kam zu Übergriffen, Ermordungen, Pogromen gegen Flüchtlinge und Asylbewerber und daraufhin wurde das Ganze wieder eingetütet und mitsamt der Abschaffung des Asylrechts befriedet. Es gibt also auch für Deutschland keinen Grund zur Entwarnung.
Rip it. Zauber, Zauber.
Die EU sind wir, die jungen europäischen Föderalisten Baden-Württemberg. Den Europäischen Rat wollen sie abschaffen, denn er ist ein Profilierungsorgan für die Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs. Über das Demokratiedefizit kann Mensch auch auf nationaler Ebene sprechen, weil es keine deutschlandweite Bürgerinitiative gibt. Und allgemein ist das Demokratiedefizit auch von den nationalen Regierungen gewollt, die versuchen, Europa von den Menschen wegzuhalten. Darum geht es in dem Interview mit Jonathan und Sandra. Sandra ist stellvertretende Vorsitzende und Jonathan ist Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten, JEF, in Baden-Württemberg. Über 600 Mitglieder hat die JEF. Bei Stammtischen und Seminaren sprechen sie zum Beispiel über die Vereinigten Staaten von Europa. Das Gespräch führte RDL-Redakteurin Caro.
Ihr von der JEF, die jungen europäischen Föderalisten und Föderalistinnen, seid junge, begeisterte Europäerinnen. Was versteht ihr denn darunter?
Uns bei der JEF verbindet vor allem einfach die Leidenschaft für Europa, die Offenheit, die Neugierde und einfach auch das Wissen, dass man nur im vereinten Europa friedlich und in Wohlstand zusammenleben kann. Wir streiten natürlich auch über Sachthemen. Wir finden auch nicht alles toll, was die EU macht oder was in Europa so passiert, das ganz und gar nicht. Aber wir wollen darüber reden, wir wollen darüber streiten. Uns liegt es halt am Herzen, dass vor allem auch Bürgerinnen und Bürger und junge Menschen informiert sind. Nur weil wer informiert ist, kann auch diskutieren, debattieren und streiten.
Du hast in deinem Vortrag gesagt, dass du da mehr rausziehen kannst, als du reinsteckst. Was sind denn so Sachen, die du da für dich dabei gewinnst?
Also ich kann vielleicht von mir persönlich erzählen. Bei mir war das damals so, dass ich von den jungen Europäern gehört habe und für mich einfach gemerkt habe, ich habe ganz wenig Ahnung über die EU und wollte mehr darüber erfahren. Und in den Jahren, in denen ich jetzt aktiv bin, habe ich wahnsinnig viel dazulernen können. Auch wie die Sandra das gesagt hat, mit der Europabegeisterung, die ich dazu gewonnen habe sozusagen. Aber man lernt auch einfach Organisationen zum Beispiel. Wie funktioniert es in einem Verband? Das kann man klar auch in anderen Vereinen lernen. Aber das ist bei der JEF ganz toll. Und gerade mit der Überparteilichkeit, man kommt wirklich mit allen Leuten ins Gespräch und tauscht sich ganz stark natürlich über Europa, aber auch über andere Dinge aus.
Sandra, du hast vorhin gesagt, dass der Europäische Rat besonders während der Krise ziemlich viel Gewicht bekommen hat und das auch zulasten des Europäischen Parlaments. Hast du allgemein dazu eine Ansicht, wie das Ganze anders laufen sollte?
Ja, also ich bin der Meinung, dass der Europäische Rat ganz abgeschafft gehört. Wir haben eine Vertretung der Mitgliedsländern im Rat der Europäischen Union. Dann brauchen wir den Europäischen Rat nicht. Der ist vor allem ein Profilierungsorgan oder Institution der Staats- und Regierungschefs, die einfach nicht darauf verzichten wollen, da noch den Daumen drauf zu haben. Also ich bin eine sehr, sehr starke Kritikerin des Europäischen Rates und deshalb geht es mir sehr, sehr gegen den Strich, wie viel Macht und wie viel Einfluss die im Moment haben.
Setzt du dich da irgendwie konkret für ein? Gibt es da irgendwie eine Bewegung, die darauf hinarbeitet?
Also bisher eigentlich nicht, aber in unserem politischen Programm der JEF ist es eben drin vermerkt, dass es diesen Europäischen Rat da nicht mehr geben soll, sondern einfach nur eine Vertretung der Mitgliedsländer. Aber so gibt es bisher noch keine Initiativen, also nicht, dass ich wüsste. Das ist auch in Parteien eigentlich, glaube ich, kein Thema.
Vorhin wurde auch schon in der Fragerunde das Demokratiedefizit oder das angebliche Demokratiedefizit der EU angesprochen. Würdet ihr das ähnlich verteidigen, dass es ein Demokratiedefizit gibt?
Ich sehe vor allem die Rolle der Kommission kritisch. Die sind ja nicht gewählt, sondern nur ernannt. Für diese Machtfülle ist mir das doch relativ suspekt. Das ist mein größter Kritikpunkt. Aber ich würde den zwei Parlamentariern schon zustimmen. So wie es in den Medien auch dargestellt wird, ist es nicht so schlimm einfach. Es ist, wie Sie auch wirklich gesagt haben, eine bisschen andere Form der Demokratie. Aber es ist ganz klar, wir Bürgerinnen und Bürger wählen das Europäische Parlament direkt. Wir sind vertreten durch unsere Regierungen, die wir direkt gewählt haben. Worüber man jetzt natürlich nochmal streiten kann oder sich unterhalten kann, ist die Bürgerbeteiligung, eben Bürgerbegehren und so weiter und so fort. Und da hat die Heide Rühle ja zu Recht auf dieses neue Instrument verwiesen, die Europäische Bürgerinitiative, die es jetzt gibt. Und ich denke, man muss da nur mal nach Deutschland schauen. Ne? Bundesweite Volksentscheide gibt es auch nicht oder bundesweite Volksbegehren gibt es einfach nicht. Und ich denke einfach, dass das generell eine Frage ist, die auch bei uns national auf die Agenda gehört, auf die Tagesordnung.
Ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist einfach, dass Europa in Köpfen weit weg ist. Ja? Wenn es zum Beispiel um Handelsfragen geht, zum Beispiel die Handelspolitik mit China oder ähnlichen Staaten, das kriege ich als Normalbürger nicht wirklich mit, was da die Vorteile für mich sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf kommunaler Ebene denke, und engagiere mich zum Beispiel für einen Fußballplatz und so, dann ist mir das Ganze einfach viel näher. Und ich glaube schon, dass es einfach auch eine Frage ist, die EU wirkt einfach weiter weg, oder?
Ja, es ist einfach auch, ich denke mal, ein Problem, dass die Nationalstaaten und die nationalen Regierungen das auch versuchen wegzuhalten von den Bürgern. Ist meine Meinung, weil sie einfach darauf pochen, sie sind dort der Ort, wo was passiert, wo was entschieden wird und dann sehr, sehr oft irgendwas entschieden wird in Brüssel und dann gesagt wird, ja, die böse EU, das ist ja echt so ein Schlagwort, wenn ich das schon höre, bekomme ich immer eigentlich Haarausfall, ne? Die in Brüssel. Dann frage ich immer, ja bitte, wer ist die in Brüssel? Das sind wir. Wir sind dort vertreten mit unseren Abgeordneten. Dort sitzen unsere Regierungsleute oder Vertreter der Regierung, dort sitzen unsere NGOs, ne? unsere Lobbyorganisationen. Eins ist wirklich ganz wichtig, Brüssel sind wir, die EU sind wir.
Ja, und da würde ich jetzt gerne nochmal zu euch direkt zurückkommen, also von der Politik zu euch hin, weil ihr seid ja auch die jungen europäischen Föderalisten und deswegen wollte ich fragen, was tut ihr denn, um die Menschen hier zu erreichen und vielleicht auch für Europa zu begeistern, ja, speziell in Bezug auf junge Menschen?
Also wir haben in Kreisverbänden ganz, ganz viele Schulprojekte laufen, meistens vor Ort, einfach wenn zum Beispiel der Freiburger Kreisverband geht, dann in Schulen im Umkreis von Freiburg, die Karlsruher in Karlsruhe, die Tübinger in Tübingen. Und da versuchen wir vor allem auch junge Menschen, junge Erwachsene, Schüler und Schülerinnen zu informieren, wie läuft die EU. Wir machen auch so Planspiele im kleineren Rahmen in Schulen und noch andere Dinge rund um Europa, einfach auch um den Blick zu weiten. Und ich glaube, das ist eine der wirklich wichtigen Aufgaben von uns, die wir, glaube ich, auch recht erfolgreich durchführen. Das kann man immer noch besser machen und immer noch mehr, das ist klar. Aber so politische Bildung ist schon ein Grundpfeiler unserer Arbeit auch.
Und was vorher auch angesprochen wurde, unser Motto, das Europa erleben, Europa verstehen, Europa gestalten, das baut ja auch aufeinander auf. Ne? Man muss erstmal sehen, meiner Meinung nach, wie gut es einem doch auch geht bei dem Europa erleben. Dann ganz wichtig das Verstehen, wie funktioniert die EU, was haben wir für Vorteile von der EU, was bringt die uns? Und dann eben das Gestalten, was die Sandra vorher gesagt hat, an Grenzen zum Beispiel zu demonstrieren, eben für diese offenen Grenzen innerhalb der EU.
Also für uns ist wirklich auch wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen dann Bescheid wissen. Also wir sind jetzt wir wollen niemanden indoktrinieren oder so. Wir diskutieren natürlich auch über Fragen wie Eurokrise. Das kam natürlich auch oft in den Schulen. Und wir selber haben so einige Kritikpunkte. Also ich mag da nur mal die Agrarpolitik nennen, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber einfach so ein Grundverständnis und Grundwissen einfach auch zu fördern und dass man sich einfach auch eine eigene Meinung dann bilden kann. Das ist ja auch ganz wichtig eben für dass wir dann später mündige Bürgerinnen und Bürger haben.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.